D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Wie schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen bei uns. Mitte, Ende Januar, das Jahr liegt noch vor uns. Zeit, Pläne zu machen. Was wollen wir studieren? Wie können wir Arbeit und Freizeit in Balance bringen? Wohin verreisen wir dieses Jahr? Vielleicht erodieren aber auch schon gerade eure guten Vorsätze. Weniger rauchen, mehr kochen oder sowas. Wie soll es aussehen, das gute Leben im Jahr 2016 nach Christus, circa 6000 Jahre nach dem ersten nachweisbaren Wagenrad und nach gut 25 Jahren Leben mit Netzanschluss?
Muss jeder selber wissen. Das ist die Standardantwort moderner Gesellschaften auf die Frage, was denn ein gutes Leben ausmacht. Ob er jetzt Alkohol trinkt oder nicht, ob er heiratet oder nicht.
Das Problem ist natürlich, bei der Entscheidung für oder gegen großtechnische Anlagen, für oder gegen ein Endlager, muss der Staat die Abschätzung für alle machen.
Grundgüter sind Ressourcen, die zu haben auf jeden Fall gut ist. Ja, selbst wenn ich Mutter Teresa sein will, ist es noch gut, Geld zu haben, weil ich dann damit die Armen versorgen kann.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Individuen eine individuelle Konzeption des guten Lebens ausbilden können?
Als Einzelner ein gutes Leben führen in einer Gesellschaft, die industriell und technologisch stark ausdefiniert ist, wie kann das gehen? Darüber haben am 19. November 2015 Fachleute verschiedener Disziplinen diskutiert. Auf der Tagung mit dem Titel Technologischer Fortschritt und gutes Leben auf Einladung des Kulturwissenschaftlichen Institutes Essen. Zwei jeweils 25 Minuten kurze Vorträge dieser Tagung, einer von einer Philosophin, einer von einem Soziologen, wollen wir heute senden. Eigentlich hätte Professor Hartmut Rosa, seines Zeichens Soziologe von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, den Aufschlag machen sollen. Aber die Technologie hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Deutsche Bahn ließ ihn einfach warten. Die Physikerin und Philosophieprofessorin Raffaela Hillerbrand war schon am Tagungsort in Essen und hat deshalb mit ihrem ebenfalls grundlegenden Vortrag die Konferenz eröffnet. Hillerbrand lehrt am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse ITAS in Karlsruhe Technik, Ethik und Wissenschaftsphilosophie. In ihrem Kurzvortrag geht sie der Frage nach Technologie und gesellschaftlicher Grundlage nach.
Ich bin selber Philosophin, ich möchte einen philosophischen Blick auf die Risikodiskurse geben und sagen und dafür argumentieren, dass das, was ursprünglich wirklich als rein naturwissenschaftlich technischer Risikodiskurs verkauft wurde, so nie existiert hat. Risiko ist immer auch ein wertbeladenes Konzept, das primär damit zu tun hat, originär damit zu tun hat, wie wir unser gutes Leben konzeptionalisieren und verstehen. Dann stellt sich die Frage, ist dann Risiko nicht allein subjektiv? Wie können wir überhaupt über Risiko dann rational intersubjektiv reden? Das ist das, was mich im Hauptteil meines Vortrags beschäftigen wird. Da möchte ich ganz kurz erst einen Exkurs in die neuere sozialwissenschaftliche Forschung machen und argumentieren, dass das, was generell als NIMBY-Phänomen verkauft wurde, keine gute Erklärung, auch empirisch keine adäquate Erklärung ist für lokalen Widerstand. Und dann verschiedene Konzeptionen des guten Lebens beleuchten, also das genuin philosophisch in meinem Vortrag, und zeigen, dass sich einige sehr wohl sehr gut eignen als Grundlage in einer demokratischen, webpluralen Gesellschaft, als Grundlage für Risikodiskurse und damit auch, wie wir mit Technik, mit risikobehafteten Techniken umgehen. Aber erstmal überhaupt zum Risikobegriff. In der Umgangssprache verwenden wir Risiko gerne in zwei ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Zwar einmal in so einem Satz wie Rauchen erhöht das Risiko, an Krebs zu erkranken, oder diese chemische Anlage stellt ein Risiko dar. Also einmal Risiko als Wahrscheinlichkeit, als Unsicherheit und Risiko als eine Gefahr. Wenn wir im fachwissenschaftlichen Diskurs, ich bin am Institut für Technikfolgenabschätzung, begreifen wir Risiko immer als beides. Einen Schaden, der notwendigerweise immer unsicher ist. Und im besten aller Möglichkeiten können wir diese Unsicherheit im Sinne von Wahrscheinlichkeiten quantitativ fassen. Dann haben wir die einfachste Definition von Risiko, nicht die einzig, aber die wahrscheinlich die allen gängig ist. Risiko als gemittelten Schaden, Risiko als Schaden mal Auftrittswahrscheinlichkeit. Aber ganz oft haben wir auch keine Wahrscheinlichkeit. Aber das ist etwas, was uns heute nur am Rande interessiert. Worum es mir jetzt geht, ist, dass natürlich über die Unsicherheiten, das sind die Technik- und Naturwissenschaften, die Experten, wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmtes Schaltelement ausfällt? Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer nuklearen Schmelze kommt? Wie wahrscheinlich ist es, dass der Meeresspiegel um mehr als 5 Zentimeter ansteigt, wenn die CO2-Emissionen auf eine bestimmte Art und Weise zunehmen? Das ist Gegenstandsbereich der empirischen Wissenschaften. Aber das Konzept des Schadens weist immer aus den deskriptiven Wissenschaften hinaus und setzt gewisse normative Konzepte und schlussendlich, wie ich später argumentieren will, ein Konzept des guten Lebens voraus. Das heißt, Risiko ist im Gegensatz zu das, was vor allem ursprünglich im Anfängen des Risikodiskurses gesagt wurde, aber teilweise auch heute noch von Risikoanalysten behauptet wird, kein rein deskriptives Konzept, sondern immer auch ein wertendes. Und wir sprechen in der Philosophie dann gerne davon, dass wir hier einen sogenannten thick term haben. Und thick bezeichnet, oder ein dickes Konzept, ich finde da das englische Wort einfach schöner, ein sogenanntes thick term, weil wir haben einerseits sowohl die evaluative Seite, aber natürlich auch die deskriptive. Das steht im Gegensatz des sogenannten Sinnkonzepts, die können rein wertend sein, das ist gut, das ist schlecht, oder rein deskriptiv, das ist hart, das ist aus Plastik und so weiter. Evaluative Thick-Concepts sind immer gleichzeitig evaluativ und deskriptiv. Und das macht auch die Handhabe relativ schwierig. Und Sie sehen hier, ich habe andere Beispiele noch neben riskant aufgeführt für sogenannte Thick-Terms. In der klassischen Philosophie kennen wir das Konzept des Mutigseins. Ja? Mutig ist eine bestimmte Charaktereigenschaft, eine bestimmte Haltung, die sich in konkreten Taten zeigt. Die können wir empirisch nachprüfen, ob das der Fall ist. Aber gleichzeitig ist auch eine Wertung dabei. Mutig zu sein ist klassischerweise gut. Das Gleiche gilt aber für die meisten Begriffe, mit denen wir es in der Technikfolgenabschätzung zu tun haben. Nicht nur für riskant, auch sicher, auch Nachhaltigkeit sind sogenannte Thick Concepts, in denen sich ja, die evaluative Komponente so ein bisschen einschleicht. Damit stellen sich zwei Fragen. Wir haben zum einen ein stark individuell unterschiedliches Risikoverhalten. Der eine geht einer riskanten Sportart nach, der andere nicht. Das heißt, die Frage ist, haben wir überhaupt die Möglichkeit, Risiken objektiv einzuschätzen, bezogen auf ihre Unsicherheiten? Haben wir die Möglichkeiten, über die Unsicherheit, die im Risikokonzept drinsteckt, objektiv, intersubjektiv vermittelbar zu behandeln? Und das zweite Problem bezieht sich auf die evaluative Komponente. Wir haben unterschiedliche Wertannahmen. Wir leben in einer wertpluralen Gesellschaft. Und natürlich geht es bei Technikfolgenabschätzung hauptsächlich darum, wie gehen wir mit Wertkonflikten um? Wie gegenwärtige Debatte? Wie gehen wir mit unserem Sicherheitsbedürfnis, beispielsweise gegenüber terroristischen Anschlägen, um? Wie schätzen wir das ab gegenüber dem Schutz der Privatsphäre, dem Datenschutz? Im Bereich, der stärker bei meiner eigenen Forschung ist, wie schätzen wir ökologische Nachhaltigkeit im Vergleich zum ökonomischen Wohlstand? In der Philosophie würden wir sagen, das sind genuin inkommensurable Werte, nicht vergleichbare Dinge, von denen wir reden, aber irgendwie müssen wir uns ja entscheiden, wie wir handeln. Und das Problem ist natürlich, bei der Entscheidung für oder gegen großtechnische Anlagen, für oder gegen ein Endlager, muss der Staat die Abschätzung für alle machen. Das heißt, wir können individuelles Risikoverhalten, individuelle Werteinstellungen nicht so berücksichtigen, wie wir das natürlich in anderen Entscheidungen sehr wohl können. Und die Frage, der ich mich jetzt zuwenden möchte, ist tatsächlich auf das zweite Problem bezogen. Können wir überhaupt eine Wertbasis finden für die Risikodiskurse im Umgang mit modernen Techniken, die einer wertpluralen Gesellschaft angemessen ist? Ich möchte mich nur auf diesen Aspekt fokussieren, nicht nur, weil es näher am Thema natürlich der Konferenz ist, sondern auch, weil, denke ich, der Umgang mit den Unsicherheiten immer ganz stark daran gekoppelt ist, wie wir unsere moralische Bewertung vornehmen. Das ist der zweite Punkt. Damit komme ich zum zweiten großen Teil, zum eigentlichen Hauptteil meines Vortrags. Oft hört man ja, dass solche Risikodebatten oder die ganzen Debatten über allgemeine Werte überhaupt hinfällig sind. Und da ein ganz kurzer Exkurs in die empirische Sozialforschung der letzten Jahre, die sich vor allem mit dem lokalen Widerstand auseinandersetzt, und zwar mit dem lokalen Widerstand gegen als ja allgemein nachhaltig akzeptierte Projekte. Sie sehen hier ein Bild von einem Widerstand gegen ein Wasserkraftwerk in Bayern. Und dieser lokale Widerstand, ich hätte alle möglichen Beispiele nehmen können, nicht nur aus Deutschland, auch aus den Niederlanden, wo ich gerade wohne. Dieser lokale Widerstand scheint ja zunächst wenig Hoffnung auf einen rationalen Risikodiskurs zu machen. Und die gängige Erklärung, die wir auch heute noch, auch in der fachwissenschaftlichen Debatte, aber gerade auch im politischen, gesellschaftspolitischen Diskurs und auch bei Industrievertretern hören, ist, dass dieser lokale Widerstand zum einen durch mangelnde Information und vor allem durch eine Artikulation von vorwiegend egoistischen Interessen entspringt. Sie haben sicherlich alle den Begriff des NIMBY-Phänomens schon gehört. Ich bin zwar für den Ausbau von Wasserkraft, ich bin zwar für den Ausbau regenerativer Energien, wie beispielsweise Windenergie, aber nicht in meinem unmittelbaren Umfeld, not in my backyard, NIMBY-Phänomen. Nun zeigt aber die sozialwissenschaftliche Forschung der ungefähr der letzten 10 Jahre, und ich denke hier vor allem an Forschung über Onshore-Windanlagen, aber auch an Carbon Capture Storage Anlagen, dass diese Annahme, die Nimble zugrunde liegt, überhaupt nicht haltbar ist. Ob es eine gute Erklärung ist, ist auch noch in Frage zu stellen, aber sie ist einfach empirisch in vielen Fällen nicht haltbar. Denn was sich zeigt ist, dass der lokale Widerstand auch berechtigte Interessen und Werte artikuliert. Es sind auch egoistische Interessen dabei, aber noch nicht einmal primär. So, was sind nun diese artikulierten Interessen und Werte, die beispielsweise in gängigen Nachhaltigkeitsindikatoren noch nicht genügend Berücksichtigung finden? Bevor ich dazu was sage, ganz kurz zu einem Unterschied, der mir sehr wichtig ist. Und zwar möchte ich im ganzen Vortrag Interessen von Werten unterscheiden. Während Interessen das sind, was Menschen in ihren Handlungen verfolgen, das, was sie wollen, ich hätte gerne einen Kaffee, sind Werte allgemeine Überzeugung, wie Menschen sich zu verhalten haben. Es sind normative Wertschätzungen, die darüber hinausgehen, was ich als Individuum will, sondern es sind auch Sollensaussagen wie, man soll sich nachhaltig verhalten. Das spiegelt eine Unterscheidung zwischen dem Begriff der Akzeptanz, Technikakzeptanz, bezieht sich auf die Interessen aller beteiligten Stakeholder, vielleicht auch die der zukünftigen Generationen mitgedacht. Das bezieht sich auf Interessen. Davon zu unterscheiden ist das, was man als Akzeptabilität versteht. Ist die Technik, die von allen akzeptiert wird, auch wirklich die, die wir aus moralischen, ethischen Überlegungen akzeptieren sollten? Wir haben genügend Beispiele in der deutschen Geschichte, aber auch in anderen Ländern, wo die Mehrheit Dinge wollte und sich für Dinge entschieden hat, die moralischen Standards nicht genügen. Also Akzeptabilität, das Thema meines Vortrags. Genuines normatives Konzept. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu den empirischen Fakten. Was wird denn artikuliert von den lokalen Anwohnern, wenn es um den lokalen Widerstand geht, was nicht schon sowieso in diesen ausgefeilten Nachhaltigkeitskonzepten, die wir ja haben, sowieso schon formuliert wird? Bestimmte materielle Werte kommen beispielsweise in gängigen Nachhaltigkeitsindikatoren bei der Energieversorgung nicht vor. Und ich denke hier vor allem an globale Indikatoren-Sets, wie von der IAEA vorgelegt. Ästhetischer Wert einer unberührten Naturlandschaft. Natürlich schwer quantitativ zu fassen, aber das ist natürlich ein Wert, der schwierig wegzudiskutieren ist. Reversibilität von Prozessen wird oftmals nicht berücksichtigt und auch der Wert, den Heimat beispielsweise hat. Wichtiger noch ist meines Erachtens, dass neben diesen materialen Werten im lokalen Widerstand sogenannte prozedurale Werte erhoben werden. Und das sind Werte wie Verfahrensgerechtigkeit, Fairness, dass alle die gleiche Möglichkeit haben, sich prinzipiell am Entscheidungsprozess zu beteiligen. Transparenz des Verfahrens, Verfahrensgerechtigkeit ohne Transparenz ist nicht möglich und so weiter. Und wenn wir die Risikodebatten und Risikodiskurse der letzten Jahre ansehen, dann ist oftmals der Fokus auf die materialen Werte. Dann wird dann beispielsweise auch den lokalen Anwohnern, den Anwohnern angeboten, sie zu kompensieren für das größere Risiko, das sie tragen im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung. Und das hat den Nachteil, dass das auch nach hinten losgehen kann und oftmals auch nach hinten losgegangen ist. Die Anwohner fühlen sich gekauft und auch missverstanden, weil worauf hier rekurriert wird, ist eine Verteilungsgerechtigkeit, eine gerechte Verteilung aller Risiken und Chancen. Das heißt, wir müssen die Leute kompensieren. Wofür gefragt wurde, wo der Widerstand eigentlich ursächlich herkam, war eine Verletzung der Verfahrensgerechtigkeit. Und so lässt sich natürlich kein Kompromiss erzielen, wenn man aneinander vorbeiredet. Also zumindest liegt die sozialwissenschaftliche Forschung zum lokalen Widerstand der letzten 10 Jahre nach, dass es nicht so aussichtslos ist, sich über die ursächlichen Werte, die solchen Konflikten zugrunde liegen, zu verständigen. Wie nun solche Abwägungen zwischen ökologischer Nachhaltigkeit, ökonomischem Wachstum ausgehen kann, hängt letztendlich davon ab, was der Mensch als intrinsisch wertvoll empfindet. Die Technik hat ja immer nur einen bestimmten instrumentellen Wert. Wir wollen eine sichere Energieversorgung, um damit sicherzustellen, dass der Beamer nicht während dem Vortrag seinen Strom verliert. Wir wollen einen warmen Vortragsraum, wir wollen ein warmes Zuhause. Aber warum wollen wir das? Wir wollen das um bestimmte intrinsische Gründe. Da gibt es sicherlich viele, die Menschen in ihren Handlungen verfolgen. Aber eines, auf das man sich sicherlich festlegen kann, ist das gute Leben. Also das, was intrinsisch wertvoll ist, ist sicherlich das menschliche gute Leben. Nun, worin das menschliche gute Leben besteht, das ist das, womit sich Philosophen spätestens seit der Antike auseinandersetzen. Und so viel Philosophen es gibt, so viel Theorien des guten Lebens. Nun keine Angst, also ich werde nicht auf alle eingehen und ich werde Ihnen auch nicht meine eigene erzählen. Man kann diese ganzen Theorien ganz grob in 2 Lager zusammenfassen. Das eine sind die objektiven Theorien guten Lebens, die für das, was wir machen wollen, Risikoabschätzungen für eine gesamte Gesellschaft natürlich gewisse Vorteile bieten und sogenannte subjektive Konzepte. Zunächst zu den objektiven Ansätzen für das, was intrinsisch wertvoll ist, für das, was das gute menschliche Leben als solches auszeichnet. Ich habe hier einfach wahllos, nicht ganz wahllos, zwei Autoren rausgegriffen. Aristoteles wäre ein Vertreter einer sogenannten objektiven Theorie, Konzeption des guten Lebens, aber auch John Rawls Theorie der Grundgüter. John Rawls argumentiert, dass Eigentum und gewisse materielle Absicherungen, aber auch politische Freiheiten, das sind, worin gutes menschliches Leben besteht. Und das ist für alle zu allen Zeiten das Gleiche sozusagen. Es liegt in der Conditio Humana, warum das so ist. Ähnliches bei Aristoteles. Diese Ansätze haben natürlich den großen Vorteil, dass es natürlich den Vergleich zwischen verschiedenen Individuen und dann auch zwischen verschiedenen Techniken erleichtert. Interindividueller Vergleich wird dadurch überhaupt erst möglich. Aber bleiben wir mal bei dem Grundgüteransatz von Rawls. Das gute Leben besteht im Besitz bestimmter materieller Güter, im Besitz bestimmter politischer Freiheiten. Aber Menschen sind verschieden und Menschen unterscheiden sich inter alia dadurch, was sie aus dem Besitz bestimmter Güter machen können. Wenn sie mir 100 Euro geben, dann gehe ich ins nächste Restaurant oder ins nächste Geschäft und habe Freude für den Abend an einem guten Essen. Wenn sie jemand anderem 100 Euro geben, er legt das Geld an, sie legt das Geld an, hat in 10 Jahren vielleicht eine gute College-Finanzierung für die Kinder. Das heißt, und das ist jetzt ein relativ triviales Beispiel, ein Hochschulprofessor für Philosophie hat sicherlich weniger Strom nötig als ein Betreiber eines Hochofens und so weiter. Aber das grundlegende Problem bleibt immer, die Kluft zwischen dem Besitz von Grundgütern oder was wir auch immer in unserer Liste haben, worin gutes Leben besteht, und dem als individuell gut empfundenen Leben. Und das ist natürlich in einer modernen, webpluralen Gesellschaft ein zentrales Problem. Und sogenannte subjektive Ansätze des guten Lebens greifen genau hier an. Die nehmen genau diese Kritik ernst. Es gibt noch mehrere Kritik, die man aufführen könnte. Und ich habe hier jetzt keinen Autor rausgegriffen, sondern diese subjektiven Ansätze sind das, was uns allen ökonomischen Kosten-Nutzen-Abschätzungen zugrunde liegt. Grundlegend ist die Idee, mit Hilfe von Umfragen bestimmen wir die Interessen aller relevanten Stakeholder, wenn es um eine bestimmte Lokalisierung einer Industrieanlage geht. Wir können vielleicht auch bestimmte Stakeholder indirekt repräsentieren. Oftmals werden solche Umfragen dann in Form von fiktiven Kaufentscheidungen gemacht. Die Frage wäre dann typischerweise, wie viel wären Sie bereit zu zahlen für den Erhalt einer unberührten Naturlandschaft? Das mündet dann die sogenannten Willingness to Pay, Willingness to Accept Ansätze. Und hier greifen auch schon die ersten Probleme an. Und zwar methodische Probleme dahingehend, wie denn diese Interessen überhaupt zu bestimmen sind. Wir haben manchmal inkompatible Interessen. Ich habe vorhin von inkommensurablen Werten geredet. Einfach Interessen, die wir selber nicht miteinander vergleichen können. Dadurch, dass wir die Nachfrage nach Interessen auf fiktive Kaufentscheidungen zurückführen, nehmen wir an, dass wir alle unsere Interessen monetarisieren können oder zumindest mit einem und demselben Wert auszeichnen können, alles miteinander vergleichen können. Das ist natürlich eine problematische Annahme, denn das gilt natürlich nicht in allen Fällen. Sicherheit und Nachhaltigkeit sind vielleicht zwei Dinge, die mir beide wertvoll sind, aber ich kann nicht sagen, wie viel mehr wert mir das eine ist im Vergleich zum anderen. Natürlich unterminiert dieser Ansatz überhaupt die ganze begriffliche Unterscheidung zwischen Interessen und Werten. Aber was gerade in unserem Diskurs wahrscheinlich das Problematischste ist, dass die Interessen zukünftiger Generationen natürlich so, wenn überhaupt, nur sehr rudimentär berücksichtigt werden können. Wenn wir davon ausgehen, dass gutes Leben nur subjektiv bestimmt ist, das mag möglich sein, aber dann haben wir natürlich prinzipielle Grenzen in der Einbeziehung zukünftiger Generationen in unseren Nachhaltigkeitsdiskurs, was in Turn heißt, wenn wir Nachhaltigkeit begreifen, so wie es Brundtland ursprünglich begriffen hat, es geht darum, zukünftigen Generationen noch ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, hören wir damit die Nachhaltigkeit per se von vornherein aus, mit so einem subjektiven Ansatz. Und das ist der Ansatz, der heute oftmals vielen Nachhaltigkeitsüberlegungen, vielen Risikoabwägungen zugrunde liegt. Okay, wir leben in einer wertpluralen Gesellschaft. Wie sieht es nun aus? Es klingt ja sehr überzeugend, dass das, worin das gute Leben besteht, nur subjektiv bestimmbar ist. Wir leben nicht mehr in Aristoteles sehr homogenen Polis, in der nur bestimmte Bevölkerungsgruppen überhaupt in dem Diskurs mit einbezogen waren. Ich denke, man sollte nicht zu schnell die Möglichkeit rationaler Risiko- und Nachhaltigkeitsdiskurse aufgeben. Und zwar hat vor kurzem der Ökonomie-Nobelpreisträger Amartya Sen ein Konzept vorgeschlagen, das unter dem Namen Fähigkeitenansatz im Englischen Capability Approach einen Ansatz bietet, der eine Art Zwischenposition, beste Weltenlösung zwischen beiden Optionen, zwischen den objektiven Ansätzen eines guten Lebens und subjektiven Ansätzen eines guten Lebens bietet. Was nun ist der Capability Approach? Ja, im Wesentlichen ist es eine viel bescheidenere Frage. Es geht Sen und auch Nussbaum, eine andere Vertreterin dieser Konzeption, nicht mehr darum zu bestimmen, worin gutes menschliches Leben aussieht, sondern es geht darum, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Individuen eine individuelle Konzeption des guten Lebens ausbilden können. Wie gesagt, Zen und Nussbaum sind die herausragenden Vertreter des Capability Approaches. Und in der Wohlfahrtsökonomie hat sich das Ganze tatsächlich zu einem alternativen Paradigma entwickelt. Hier ist ein Zitat: The leading alternative, the capability approach is the leading alternative to standard economic frameworks for thinking about poverty, inequality and human development generally. Wir hatten gerade ja schon gehört, dass die Stiglitz-Kommission auch von Zen und dem Capability Approach beeinflusst war. Das Ganze natürlich nur sehr rudimentär. Auch der Human Development Index, den kennen sicherlich einige von Ihnen, bezieht sich auf Zen, auch wenn Zen seinen Einfluss da bestreitet. Nun, worum geht es den Capability Approach? Nochmal zusammengefasst, was ich gerade gesagt habe. Intrinsisch wertvoll ist es dann, eine Konzeption des guten Lebens auszubilden und das Leben entlang diesen Entwurfs realisieren zu können. Und was dafür erfüllt sein muss, sind, dass bestimmte Fähigkeiten, Capabilities gewährleistet werden müssen. Und diese Capabilities sind, wie ein Zitat aus dem Englischen, freedom to choose, and to actively realize the things one has reason to value. Das klingt jetzt alles sehr überzeugend vielleicht und abstrakt. Vielleicht schauen wir uns ganz konkret an. Zen als Ökonom liebt es natürlich, Dinge in Vektoren darzustellen. Da ich Physikerin bin, finde ich das auch ganz gut. Also Sie können sich jetzt Ihr Leben beispielsweise vorstellen als in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Zum Beispiel hier sehen wir ökonomischen Wohlstand, Ihre Ernährung, Ihr Gesundheitszustand, die Ausbildung und so weiter. Und das ist, nehmen wir mal an, der Einfachheit halber, das lässt sich alles wunderbar quantifizieren, das, was Zen die Functioning eines bestimmten Lebensentwurfs nennt. Nun kann ich den natürlich moralisch bewerten nach irgendwelchen Kriterien. Aber wichtig ist, wenn wir diese Wahlfreiheit, diesen Fähigkeitenansatz ernst nehmen, nicht nur die Ausbildung, die ich in meinem Leben erhalten habe, sondern ob ich auch die Möglichkeit erhalten hätte, eine andere Ausbildung. Ob ich aus ökonomischen Gründen, weil ich in einer schlechten Umgebung groß geworden bin, nicht auf die Universität gehen konnte oder ob ich die Möglichkeit gehabt habe und mich für die Kunstakademie entschieden habe oder für das Zuhausebleiben mit den Kindern, als ich 18 war. Das macht einen großen Unterschied in der moralischen Bewertung dieses Lebensentwurfs. Das heißt, für die moralische Bewertung ist nicht nur das realisierte Leben wichtig, sondern auch alle möglichen alternativen Lebensentwürfe, die auch realisiert werden hätten können. Und alles sind die Capabilities, also auch die alternativen, aber möglichen Lebensentwürfe wären zu berücksichtigen. Was macht nun meines Erachtens gerade den Capability Approach interessant zur Bewertung von Technik? Ich habe so ein bisschen eingeleitet, ich glaube, es ist ein Ansatz, der mit unserer wertpluralen Gesellschaft sehr gut einhergeht, aber ich glaube, es gibt noch was, was ihn als Bewertungsgrundlage für Technik auszeichnet. Und zwar wird ja oftmals der Technikethik vorgeworfen, sie wäre rein negativ, rein destruktiv, sieht nur die Gefahren der Technik. Wenn wir schon von Risikodiskurs reden, scheint das ja schon zu sein. Und gerade dieser Fokus auf die grundlegenden Freiheiten ist etwas, was auch eine positive Würdigung von Technik und technischem Fortschritt grundsätzlich ermöglicht. Denn Technik haben wir, hier ist das Fahrrad abgebildet als technisches Artefakt. Viele technischen Möglichkeiten, technischen Artefakte bringen wir gerade deswegen zustande, weil sie uns Freiheiten ermöglichen, die wir vorher nicht hatten. Wir können mit dem Fahrrad, mit dem Auto an Plätze kommen, die wir sonst nicht erreicht hätten. Wir sind schneller. Aber auch ganz wichtig, die Technik an sich bringt uns noch nicht diese Vergrößerung unseres Freiheitsraums, sondern wir brauchen dazu noch andere Freiheiten. Wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der mir als Frau das Fahrradfahren verboten ist, nützt mir das Fahrrad herzlich wenig. Wenn ich nicht die mentalen Voraussetzungen habe, Fahrradfahren zu lernen, bringt mir die technische Freiheit nichts. Das heißt, wir brauchen auch gewisse, vor allem politische Freiheiten zum Erreichen des Ziels. Und damit liefert der Capability Approach meines Erachtens eine normative Grundlage für, in dem Fall, Nachhaltigkeitsdebatten, Risikodiskurse, die mit der modernen, wertpluralen Gesellschaft verträglich sind. Ganz kurz möchte ich das an einer Technik durchexerzieren. Und zwar in Energietechnologien. Ich habe jetzt hier die gleichen Vektoren nochmal aufgelistet. Das Ganze ist jetzt nicht mehr individuell zu sehen. Und ich mache jetzt einen großen Schritt, natürlich einen problematischen Schritt. Und mittel über die gesamte Gesellschaft. Also in diesem Vektor steht jetzt, wie sich eine bestimmte Energietechnik auswirkt auf das ökonomische Wohlbefinden, auf die Gesundheit und so weiter einer Region, einer Gesellschaft. Nun gilt es dem Capability Approach zufolge nicht nur die Realisierung zu betrachten, also das, was konkret der Fall ist, sondern auch, welche möglichen Realisierungen wir gehabt hätten. Das heißt, wenn wir in naher Zukunft, ferner Zukunft feststellen sollten, dass die Windenergie mit unakzeptierbaren Risiken behaftet ist, ich weiß nicht, was das sein könnte, aber nehmen wir mal an, wir finden welche, dann besteht die Möglichkeit, mehr oder weniger von heute auf morgen die Windkraftanlagen abzunehmen und das Risiko zu beseitigen. Wenn wir an Wasserkraftanlagen denken, also zum Beispiel das große Rio Belamonte-Stauwerk in Brasilien, das den Rio Belamonte auf einer Größe des Bodensees aufstaut, dann ist dieses Zurücknehmen der Gefahr von heute auf morgen nicht mehr so einfach möglich. Und das Gleiche gilt natürlich für nukleare Endlager. Wir nehmen uns dann einen bestimmten Handlungsfreiraum. Das Letzte, was ich vor der Zusammenfassung sagen will, ich habe jetzt groß die Werbetrommel gerührt für einen bestimmten normativen Ansatz, den Capability-Ansatz. Ich denke, er hilft, die grundlegenden Voraussetzungen für die Ausbildung eines guten menschlichen Lebens zu bestimmen. Das ist in diesem Sinne tatsächlich eine objektive Lösung. Was er uns damit natürlich nicht liefert, ist eine vollständige Gerechtigkeitstheorie, was für uns vor allem in Risikodiskursen, Nachhaltigkeitsdebatten heißt. Wir wissen damit noch nicht, mit dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe, wie wir die Wertkonflikte jetzt eigentlich angehen sollen. Aber was wir gewonnen haben, wir haben eine Art Metrik der Gerechtigkeit gewonnen. Wir wissen, wir können uns darauf besinnen, welche Capabilities beispielsweise im Anblick von einer Technik berücksichtigt werden müssen. Ja, und das ist etwas, was objektiv festgelegt wird. Beispielsweise der Raum, in dem die Gerechtigkeitsdebatten stattfinden, ist damit objektiv vorgegeben. Es gibt verschiedene Ansätze, wie jetzt innerhalb des Capability Approaches solche Wertkonflikte gelöst werden. Zen in seiner ursprünglichen Konzeption würde dann auf den politischen Diskurs verweisen. Nussbaum bietet uns tatsächlich eine objektive Liste an Capabilities. Vielleicht ist das Ganze aber gar nicht mal so schlimm, dass wir die Wertkonflikte jetzt nicht direkt angehen, sondern im politischen Diskurs stehen. Ich habe ja gesagt, der Capability Approach bietet eine Best-of-Two-Worlds-Konzeption zwischen den objektiven Theorien der Gerechtigkeit des guten Lebens und den subjektiven Theorien des guten Lebens. Und zwar gibt es in der Technikfolgenabschätzung, in der Technikethik eine Unterscheidung zwischen Werten, Normen und Designanforderungen. Und die These, die beispielsweise Ibo van der Poel vertritt, ist, dass die relevanten Konflikte über Techniken oftmals gar nicht auf der Werteebene sind, sondern entweder auf der Ebene der Normen der Designanforderungen. Beispielsweise kann ich mich für Nachhaltigkeit entscheiden auf der Ebene der Werte und ich komme zu der Norm, ich bin für oder gegen Kernenergie, ganz platt, oder ich bin für oder gegen Windenergie. Und selbst wenn ich auf der Ebene der Normen mir noch einig bin, also wir verlassen das Abstraktionsniveau und kommen jetzt zu den Designanforderungen, kann ich beispielsweise für Windenergie sein, aber dann bei den konkreten Designanforderungen durch den Rekurs auf Nachhaltigkeit völlig andere Designanforderungen verlangen. Zum Beispiel bei Offshore-Windanlagen wäre ein Argument für den Vogelschutz, möglichst wenig Anlagen zu bauen, die dann aber höher sind. Ja, wir wollen ja die gleiche Leistung haben. Wenige Anlagen sind gut für den Vogelschutz, weniger Störung. Aber das Problem ist, die müssen tiefer in den Boden verankert werden, im Seeboden. Und damit haben wir natürlich mehr Schädigungen an Fischen. Also Rekurs auf die gleichen Werte, aber die Designanforderungen sind anders. Und so kann ich natürlich Wertekonflikte ganz anders behandeln, wenn ich mir bewusst bin, dass es nicht grundsätzlich um Wertekonflikte als solche geht. Ganz kurz zur Zusammenfassung. Ich wollte beispielhaft am Risikodiskurs zeigen, dass sich Technik als Mittel zum Zweck immer auf die Verwirklichung eines guten oder vielleicht besseren Lebens bezieht. Und dieses ist meines Erachtens individuell zu bestimmen. Jedoch die grundlegenden Voraussetzungen zur Ausbildung eines guten Lebens sind universell und bestehen, Capability Approach, in einer gewissen Wahlfreiheit und der Freiheit, sein eigenes Leben nach den eigenen Maßstäben auszurichten. Und damit wollte ich dafür argumentieren, dass der Capability Approach eine bestimmte normatives Instrument an die Hand gibt, wie Risiken zu vermessen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sagt Raffaela Hillerbrand vom Institut für Technikfolgenabschätzung in Karlsruhe in ihrem Vortrag über Technologie und ihre gesellschaftliche Grundlage.
D-Radio Wissen, Hörsaal.
Mittlerweile war auch Hartmut Rosa, der Soziologe von der Universität Jena, den Fängen der infrastrukturellen Großanlage Deutsche Bahn entkommen und auf der Tagung zum Verhältnis von Fortschritt und gutem Leben eingetrudelt. In seinem Vortrag unter dem Titel »Was ist gutes Leben?« geht er direkt auf seine Vorrednerin ein und widerspricht ihr teilweise energisch.
Ich kann ganz gut anknüpfen an dem, was wir gerade gehört haben. Ich glaube, die Geschichte des Nachdenkens über das gute Leben in der Moderne hat logischerweise zwei Seiten. Erstens, wir haben es schon diskutiert mit Rawls, es gibt eine Pluralisierung der Vorstellungen davon, was ein gutes Leben sein könnte oder was dazu gehört. Verschiedene religiöse Vorstellungen, verschiedene ethische Konzeptionen und so weiter. Eigentlich eine unhintergehbare Pluralität an Konzeptionen des Guten. Und das hat dazu geführt, dass wir die Frage, was ein gelingendes oder gutes Leben ist, soziokulturell, unabhängig davon, was jetzt in der Theorie passiert, privatisiert haben. Ja, das findet man selbst am Stammtisch in meinem kleinen Heimatdorf. Ist es halt die Überzeugung, dass es jeder für sich selber wissen muss, was er aus seinem Leben macht. Ja, ob er jetzt Alkohol trinkt oder nicht, ob er heiratet oder nicht, ob er in die Stadt zieht oder nicht, muss jeder selber wissen. Das ist die Standardantwort moderner Gesellschaften auf die Frage, was denn ein gutes Leben ausmache. Ja. Aber ich glaube, und da kommen wir jetzt auf Rawls, das finde ich nämlich ganz interessant, ich würde die Grundgüter ein klein bisschen anders lesen. Meiner Ansicht nach sind wir nämlich dann kollektiv und auch in der Soziologie und sogar in der Philosophie auf die Idee verfallen, dass wir zwar nicht mehr sagen können, was ein gutes Leben ist. Ich glaube, das machen wir auch privat nicht mehr so richtig. Ja? Weil wenn man einfach Menschen fragt, was ist denn für sie ein gutes Leben, da kommen wir irgendwie ein bisschen ins Stottern. Und meistens kommen wir dann auf Antworten, die so ähnlich klingen wie Rawls Grundgüterliste, aber ich finde, das sind die Ressourcen und so definiert es Rawls auch. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt es nämlich bei Rawls, Grundgüter sind solche Güter, von denen mehr zu haben immer besser ist, als weniger zu haben, egal was für eine Comprehensive Doctrine of the Good man verfolgt. Ja? Also, Grundgüter sind Ressourcen, die zu haben auf jeden Fall gut ist. Ja? Selbst wenn ich Mutter Teresa sein will, ist es noch gut, Geld zu haben, weil ich dann damit die Armen versorgen kann. Und wir sind also sozusagen wir sind, glaube ich, weggegangen von der Idee, was das gute Leben ist, hin zu der Frage, was könnte ich denn möglicherweise dafür brauchen? Und wenn man es dann über Functionings macht, dann ist es erst recht möglicherweise. Ja? Was könnte denn möglicherweise dazugehören? Und ich glaube, aus Gründen, die man auch soziologisch erklären kann, ich will jetzt nicht die soziologische Theorie entfalten, warum ich glaube, dass moderne Gesellschaften grundsätzlich auf die Vermehrung von Ressourcen angewiesen sind, weil sie nämlich ihrer ökonomischen Struktur nach insbesondere, heißt unter anderem Kapitalismus, so verfasst sind, dass sie sich permanent steigern müssen, um sich in ihrer Struktur zu erhalten. Aber für die Subjekte jedenfalls bedeutet das, dass es nützlich ist, ein paar Ressourcen zu haben, um ein gutes Leben zu verfolgen. Und ehrlich gesagt waren die auf den Functionings von Zen eigentlich auch alle drauf. Ja? Also Einkommen zu haben, Vermögen, Geld ist nützlich, ist halt eine hilfreiche Ressource. Ja? Wie gesagt, ich kann sie den Armen geben, wenn ich ganz bedürfnislos bin oder ein Haus bauen oder eine Yacht oder sparen für einen Mondflug oder was auch immer. Aber Geld ist eine nützliche Ressource bis dahin, dass sie Ratgeber finden, die ihnen sagen, glücklich durch Geld. Dann ist natürlich Gesundheit eine wichtige Ressource. Auch das war bei Zen auf dem Capability Bundle. Ich habe jetzt Ernährung sozusagen nicht extra hingeschrieben, weil die da dazwischen liegt. Ja, mit Geld und Gesundheit ist Ernährung immer schon mitgemeint. Aber sie finden viele Ratgeber ein glücklicheres Leben, ein besseres Leben durch die richtige Ernährung oder so. Also gesund sein und überhaupt alles, was zum Körper gehört, gilt als eine ganz wichtige Ressource. Aber dass die progressiv zunimmt, wenn sie Ratgeber durchsuchen oder Zeitschriften und auch Alltagsgespräche. Das sind Menschen, glaube ich, mehr als in jeder anderen Gesellschaft damit beschäftigt, geradezu besessen, das Richtige zu essen, ja, dass es gut ist für die Haut und für den Darm und für was anderes und für den Blutdruck und so, aber nicht nur für Gesundheit, sondern auch für Kreativität, Fitness, guten Schlaf, aber auch für Attraktivität, schönes Aussehen und so weiter. Gut, also Gesundheit ist wichtig und natürlich würden die allermeisten Menschen sagen, ja, noch eine wichtige Ressource sind Beziehungen oder Gemeinschaft. Ja, das ist der 3G-Ansatz des guten Lebens. Was brauche ich zum Glücklichsein? Geld, Gesundheit, Gemeinschaft als drei zentrale Ressourcen. Die Gemeinschaft, falls halt ein schönes G ist, gemeint ist damit aber so soziale Beziehungen. Ja. Man kann es auch Sozialkapital nennen. Die richtigen Connections zu haben, Freunde zu haben, natürlich auch Familie zu haben, sind alles sowas wie Sozialkapital, mit dem ich mein Leben als ein gelingendes Leben führen kann. Die elaborierteren Ratgeber würden dann sagen, Bildung gehört mit dazu, kulturelles Kapital in irgendeiner Form, sogar das war, glaube ich, auch auf den Functionings. Abi zu haben ist besser als keins zu haben oder Englisch zu können ist besser als Englisch nicht zu können. Und das sind also, und ich glaube, alle diese Dinge beeinflussen uns sowohl bei den großen Lebensentscheidungen als auch im Alltag. Und natürlich spielt Anerkennung eine wichtige Rolle. Ich würde sagen, auch das ist in gewisser Weise jedenfalls eine Ressource, ja, die Wertschätzung anderer Menschen mit ein bisschen Glück sogar deren Liebe genießen zu können. Und da würde ich sagen, das sind Voraussetzungen, das sind Ressourcen, aus denen man ein gutes Leben bauen kann und aus denen wir das auch zu bauen versuchen. Und jetzt ist es so, dass in der Soziologie, überhaupt in den Sozialwissenschaften und ich glaube im Prinzip auch mit den, auch in der Philosophie, was sie nämlich vorgeführt haben, würde ich nämlich bei Zen ganz deutlich sagen, da ist es auch so, die Annahme ist, dass das Wohlergehen mit den Ressourcen steigt. Ja, einfache Ökonomie ökonomische Ansätze würden vielleicht das nur auf ökonomische Ressourcen verkürzen. Und bei Zen scheint mir klar zu sein, dass er völlig zu Recht sagt, es kommt eben nicht nur auf Geld an, sondern auch auf solche Sachen wie Bildung und gemeinschaftliche Beziehungen und eben andere Ressourcen. Aber trotzdem steigt das Wohlergehen über je mehr Functionings ich verfüge. Und Sie haben sogar gesagt, und da, so würde ich den auch lesen, es kommt nicht nur darauf an, dass ich sozusagen, also dass ich die richtigen Möglichkeiten habe, sondern je größer mein Möglichkeitshorizont ist, umso besser ist mein Leben. Und eigentlich will ich genau dagegen wettern. Ich würde sagen, das ist doch ein Wahnsinn. Ja? Hauptsache, ich hätte noch tausend andere Sachen machen können. Ich würde sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Weil das würde bedeuten, ein mittelalterlicher Mensch, wenn wir das jetzt mal idealtypisch verkürzen, hat nur ein sehr kümmerliches Leben gehabt. A priori, in jedem Fall. Ja? Wenn der auch vollständig tief überzeugter Christ war, ja? Der eine tiefe Verbindung, wir können uns Mittelalter ja zur Abwechslung mal kurz positiv vorstellen, der war tief überzeugter Christ, hatte eine ganz starke Bindung zur Maria und zu was weiß ich wem noch alles. Und da würden wir dem jetzt sagen, ja, dein Leben ist doch kümmerlich, weil dein Optionen-Bundle sind total eingeschränkt. Du hättest nicht Hindu sein können, nicht Moslem, nicht tausend andere Sachen. Was für ein armseliges Leben. Ich finde, so kann man nicht über das gute Leben nachdenken. Das zielt jetzt nicht gegen Sie, sondern gegen Zen. Sie können auch gleich sagen, warum es falsch ist. Die Soziologie leitet dann daraus auch klipp und klar ab, dass es logischerweise oder geradezu notwendigerweise eine schichtenspezifische Differenz in Lebensqualität ergibt. Ja, das, was die Ungleichheitssoziologie immer macht, sie misst, über wie viel Einkommen Menschen verfügen, welchen Gesundheitsgrad, welche Lebenserwartung, welche Bildungsressourcen, auch welche gemeinschaftlichen Beziehungen. Und dann kann man eben, da stellt man natürlich routinemäßig fest, wer besser ist, also wer mehr Ressourcen hat, hat ein besseres Leben. Und übrigens, glaube ich, die Glücksforschung bestätigt es dann auch. Weil wenn man nämlich Menschen fragt, sind sie zufrieden mit ihrem Leben? Wie wollen Sie denn das beantworten? Sie können ja nicht in andere Menschen hineinsehen, aber Sie können es mit einem Blick auf Ihre Ressourcenausstattung beantworten. Ne? Und ich glaube, das ist genau das, was Menschen tun. Also wenn Sie auf der Straße fragen, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben, dann denken die kurz nach und sagen, doch, ich bin zufrieden. Ich habe ein Einkommen, das liegt über dem Durchschnitt. Ich habe gute Bildungsausstattung, ich bin gesund. Ich habe ein Haus, ein Boot, ein Pferd, drei Kinder oder so. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich finde, das ist nur sehr beschränkt, was über Lebensqualität aussagt, um nicht zu sagen, gar nicht. Aber ich glaube, wir sind individuell und kollektiv darauf fixiert, die Ressourcenausstattung zu verbessern. Ja, und das verschafft natürlich dann auch Momente von Befriedigung oder von Glück, wenn man sagen kann, jetzt bin ich ein bisschen gesünder, jetzt habe ich mir neue Freunde erschlossen, jetzt habe ich einen Bildungsabschluss erworben oder jetzt verdiene ich mehr. Was ich versucht habe zu sagen, ist, dass das auf der Individualseite zu einer Steigerungslogik führt. Ja, mehr ist besser. Es gibt zu dieser individuellen Seite eine strukturelle, eine institutionelle, die man am Kapitalismus festmachen kann, aber ich glaube nicht nur daran, sondern es ist ein Kernmerkmal moderner Gesellschaften überhaupt, dass sie sich nur dynamisch stabilisieren können. Das heißt, dass sie sich permanent steigern müssen, um ihre institutionelle Grundausstattung oder Grundverfassung zu erhalten. Also ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, das nicht wächst, beschleunigt oder innoviert, sieht so aus wie das in Griechenland. Das führt am Ende zu einer Destabilisierung des gesamten institutionellen Arrangements in einer kapitalistisch verfassten Gesellschaft. Und ich glaube eben, dass nicht nur Kapitalismus das Problem ist, sondern überhaupt die Logik, die ganze Weltbeziehung der Moderne, aber die lasse ich jetzt mal weg und gehe wieder zu den Subjekten, weil die Frage soll ja sein, wie das gute Leben und die Technik in unserem Leben zusammengehen. Und habe gesagt, dass ich glaube, Ressourcenvermehrung, Steigerung ist das, auf das wir unsere Lebensführung anlegen. Übrigens können wir ganz gerne fragen, wo tun wir denn das? Ja, also erstens natürlich, wenn es ums Geld geht. Ja, alle Ökonomen, aber auch subjektive Präferenzen. Also ich meine, die ganzen ökonomischen Experimente sind darauf angelegt, dass eben ein bisschen mehr Geld kriegen besser ist als weniger Geld kriegen. Und warum ist das eigentlich so? Meine Antwort lautet, weil wir darüber mehr Welt in Reichweite bringen. Die Vergrößerung von Weltreichweite ist, glaube ich, die Perspektive, die wir einnehmen, wenn wir über unser Leben nachdenken und die Sie auch in den ganzen Ratgeberliteratur finden und auch in dem Vortrag von Frau Hillerbrand, weil Sie nämlich gesagt haben, wenn ich meinen Freiheitshorizont vergrößere, dann steigt damit Lebensqualität. Ich glaube, wir entscheiden entlang der Logik zu sagen, mehr Welt in Reichweite zu bringen, macht mein Leben besser. Und deshalb ist Geld attraktiv. Weil wenn Sie nämlich heute im Lotto gewinnen, dann haben Sie morgen die Welt in Reichweite. Sie können, wenn Sie Lust haben, übers Wochenende nach Rio fliegen oder nach Tokio oder nach Grönland. Wenn Sie ganz reich sind, können Sie sogar zum Mond fliegen. Aber es gilt eben auch für alle möglichen anderen Dinge. Ja, zum Beispiel, warum wollen junge Leute, das weiß ich aus dem Schwarzwald, das weiß ich aus Thüringen, junge Leute haben keine Lust, auf dem Land zu bleiben. Die wollen in die Stadt. Und jetzt fragen wir sie mal, warum? Die Antwort ist immer die gleiche. Übrigens ist die weltweit die gleiche. Weil in der Stadt, da gibt es Kinos, da gibt es Theater, da gibt es Museen, da gibt es Fußballstadien, Rockkonzerte, tausend andere Dinge. Da haben sie Welt in Reichweite. Und wenn sie ein Kind haben, das Gärtner werden will, dann sagen sie dem Kind, mach doch trotzdem Abi. Und dann sagt das Kind, wieso? Ich will Gärtner werden, da brauche ich kein Abi dazu. Und dann sagen sie, ja, aber da hast du viel mehr Möglichkeiten. Ja, das Abi bringt dir ganz viele Berufe, Horizonte in Reichweite. Ja, deshalb ist es auch interessant, eine Fremdsprache zu lernen. Und warum ist so ein Smartphone Smartphone unwiderstehlich. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele von uns noch vor 10 Jahren gesagt haben oder vor 15, sowas würde ich mir nie anschaffen. Es ist nur eine Frage von Monaten oder Jahren, dann tun wir es alle. Und warum? Weil es Welt in Reichweite bringt. Also kurz und gut, wir zielen auf Vergrößerung der Weltreichweite und nehmen das als Verbesserung von Lebensqualität wahr. Ja, wenn ich mehr Welt in meiner Reichweite habe, dann wird mein Leben besser. Die Frage ist, ob das aufgeht. Man muss dazu sagen, dass auch da diese strukturellen Gründe, die ich aus der gesellschaftlichen Logik ableite, natürlich eine große Rolle spielen. Wir sind geradezu gezwungen, Weltreichweite zu vergrößern, weil wir in einem Konkurrenzsystem leben, bei dem permanent die Angst entsteht, dass wenn ich meine Weltreichweite nicht vergrößere, ich abgehängt werde. Und neben diesem positiven Aspekt, dass wir unsere Reichweite über die Welt vergrößern wollen, gibt es natürlich einen massiven Angstdruck, sodass ich eigentlich sagen würde, das Steigerungsspiel ist sogar eher von der Angst als von der Gier getrieben. So, und jetzt ist die Frage, ob man eigentlich, wie plausibel das ist und ob das alles ist, was wir dazu sagen können. Wenn wir nicht wissen, was ein gutes Leben ist, ich glaube, das ist der Hintergrund, dann sollten wir wenigstens die Ressourcenbasis verbessern. Und da finde ich ein ganz einfaches Gedankenbild. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es ein bisschen schief ist. Ich finde es trotzdem instruktiv. Wenn wir annehmen würden, dass es darum geht, dass das gute Leben sowas wie ein gelingendes Werk ist, vielleicht sowas wie ein Kunstwerk. Da können wir uns zwei Maler denken, der eine sei Gustav und der andere Vincent genannt. Und der eine ist sich darüber im Klaren, dass er nur ein gutes Bild malt oder dass er ein besseres Bild malt, wenn er gute Pinsel, gute Farben, gute Leinwand, gute Technik, gute Beleuchtung, gute Belüftung hat. Und jetzt macht er fortan nichts anderes mehr, als dafür zu sorgen, dass seine Pinsel immer besser, seine Farben immer schöner, seine Leinwand immer grandioser, die Beleuchtung klarer, die Belüftung reiner wird. Das macht sein Bild überhaupt nicht besser. Das macht auch aus ihm auch keinen Künstler. Wohingegen Vincent dann ein Maler wäre, der auf der Stelle anfängt zu malen, der hat vielleicht auch ein Problem, wenn ihm die Ressourcen ausgehen oder wenn er gar keine Ressourcen hat. Also es käme in dem Fall auf die Abwägung an. Ich will nur Folgendes deutlich machen. Es geht um Lebensqualität. Was ist ein gelingendes Leben? Jetzt nehmen wir mal völlig idealtypisch Stereotyp überzeichnet. Zwei Frauen, die eine heißt Heike und die andere heißt Frauke, sind beide Lehrerinnen und haben eine Familie. Da kann man sich 3 Kameraeinstellungen oder 3 so Kurzsequenzen vorstellen. Heike sitzt morgens am Frühstückstisch oder hat das Frühstück bereitet. Jetzt können Sie gleich den Gender-Aspekt hervorbringen. Ich glaube, man kann den auch aus dem Spiel lassen. Oder man kann ihn so umdeuten, dass er kein Problem ist. Also ihre beiden halbwüchsigen Kinder kommen herein und strahlen sie an und kommt auch ihr Mann dazu und sie hat das Gefühl, sie hat so einen Moment von Dankbarkeit. Ja, sie hat das Gefühl, die strahlen sie an und sie kann die erreichen. Sie wünscht ihnen, sagen wir mal, einen guten Tag, machen die gegenseitig und sie freut sich, dass sie diese Familie hat. Dann ist sie auf dem Weg zur Schule und sie freut sich drauf, demnächst ihre Kollegen zu sehen, weil dem einen will sie unbedingt noch eine Geschichte erzählen, beim anderen ist sie gespannt, wie es dem ergangen ist. Der dritte hat ja vielleicht gestern irgendwann eine Pralinen auf den Tisch gelegt und sie hat Lust, dahin zu gehen und sie freut sich auf den Unterricht, wenn sie Lehrerin ist und so weiter. Und abends, sagen wir mal, spielt sie noch Volleyball in der Turnhalle und auch da findet sie das einfach toll. Die Bewegung tut ihr gut, das Spiel hat was Ästhetisches und so weiter. Und jetzt können wir uns leicht den Gegentyp vorstellen. Frauke, sie sitzt am Frühstückstisch, die Kinder kommen rein, sie gucken sie kaum an und Frauke fragt sich, was habe ich mit denen eigentlich zu tun? Ja, ich muss sie versorgen, ich muss ihnen ständig das Geschirr wegmachen. Aber eigentlich, ich erreiche die nicht. Wenn ich ehrlich bin, bedeuten sie mir auch nichts. Ja, was mache ich hier? Und dann geht sie zur Arbeit und denkt, oh Gott, ich habe so satt, immer die gleichen mürrischen Gesichter meiner Kollegen. Der Unterricht im Schulzimmer ist ein einziger Kampf. Ja, die Schüler wollen mich nicht hören, ich erreiche die nicht. Ich habe keine Lust auf das Lehrmaterial und ich weiß ganz sicher, die Schüler haben auch keine Lust. Eigentlich ist das ganze Unterrichtsgeschehen, mein Arbeitstag ist ein einziger Kampf. Und abends in der Turnhalle wird mir schon schlecht, wenn ich den Geruch der Turnhalle habe. Und eigentlich fragt sie sich, habe ich nichts Besseres zu tun, als mich nach einem langen Arbeitstag auch noch hier abzumühen. Ne? Die hätten genau die gleiche Ressourcenausstattung. Wir können uns Heike und Frauke komplett identisch in der Ressourcenausstattung ausdenken. Und noch mehr noch, wir können vorstellen, dass sie die gleichen Entwürfe vom guten Leben haben und sie auch gleichermaßen realisiert haben. Ja? Beide haben den gleichen Job, die gleiche Familie, die gleichen Wege. Trotzdem würde man sagen, wenn man das jetzt als Paradigma für das gesamte Leben sieht, das eine Leben gelingt und das andere Leben misslingt. Und die Frage ist, kann man eigentlich diese Differenz besser beschreiben? Ja, ich kann sie nicht über die Ressourcen kriegen, weil ich habe das Beispiel so angelegt, die sollen die gleichen Ressourcen haben. Ich kann sie noch nicht mal über ihre Entwürfe des gelingenden Lebens und über ihre Werte deutlich machen. Ich glaube, das ist meine tiefe Überzeugung, ich habe gerade 798 Seiten darüber geschrieben, der Suhrkamp Verlag flucht, weil das Buch so groß ist. Aber ich glaube, wir können noch was anderes darüber aussagen. Wo kommt diese Differenz her? Wenn man sich diese Differenz mal vorstellt, weil ich glaube, wir kennen das alle, wir kennen es auch von uns selber, ja? Wir schwanken ja zwischen diesen beiden Zuständen. Es sind 2 verschiedene Weisen, auf Welt bezogen zu sein oder in die Welt gestellt zu sein. Man stellt sich Heikes Leben als eins vor, wo Lachen und Singen und Tanzen, so würden wir uns wahrscheinlich diese Frau vorstellen, ja, und eine große Offenheit den Dingen gegenüber besteht. Bei Frauke, wenn man diese Gestalt jetzt, sagen wir mal, filmisch oder zeichnerisch umsetzen müsste, könnte man sie sich als verbittert, als verschlossen, als voller Misstrauen und mit einer gewissen Starrheit vorstellen. Ich glaube, die beste Beschreibung oder die phänomenologisch naheliegendste Beschreibung, auf die ich gekommen bin, war zu sagen, es scheint so zu sein, als hätte Heike sowas wie ein vibrierender Draht zur Welt. Und zwar in all diesen Szenen bildet der sich heraus. Da gibt es eine Art von lebendiger Verbindung zwischen uns. Wenn man biografische Interviews macht, was wir in großem Maße getan haben, finde man wirklich diese Formulierung immer wieder, ich kann die erreichen, ja, oder das erreicht mich. Das ist nämlich das Gleiche im Umgang mit den Kollegen. Ja. Es ist sowas wie ein vibrierender Draht. Ich bin da gerne im Lehrerkollegium. Ja. Da passiert was zwischen uns. Ich will von denen berührt, bewegt, ergriffen, angesprochen, gemeint werden und ich kann die auch bewegen, berühren, ansprechen oder meinen. Und das gilt noch viel stärker im Umgang mit Schülern. Was ist der Unterschied zwischen einer gelingenden und einer misslingenden Unterrichtsstunde? Ich glaube, es ist ganz zentral, dieses Wechselseitige, die Überzeugung, aber mehr noch die Erfahrung des sich wechselseitigen Erreichens. Ein Lehrer wird nach der Stunde kein Burnout kriegen, wenn er sagt, heute habe ich die echt erreicht. Leuchtender Augenindex ist meine Idee. Ja, dass man sieht, oh, da bewegt sich was. Und die Schüler haben natürlich auch das Gefühl, der Lehrer spricht wirklich zu mir. Ja? Der meint mich. Sodass sowas wie ein vibrierender Draht sich zwischen Subjekt und Welt jeweils ausbildet. Aus was wird dieser Draht gebildet? Ist ziemlich klar. Auf der einen Seite intrinsisches Interesse. Da könnten wir uns vielleicht einigen. Weil ich glaube, wenn Heike die positive Beziehung ist, dann würde die sagen, sie beschreibt Menschen, beschreiben zu erleben. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Kollegen. Ich bin gern mit denen zusammen. Ich liebe meine Arbeit und ich liebe es, Volleyball zu spielen. Wir benutzen in all diesen Szenen den Begriff Liebe. Das ist eine Art von libidinöser Aufladung zum Leben. Und das scheint eine wichtige Form zu sein gelingender Weltbeziehung. Und übrigens, es gibt natürlich die Gegend, nämlich es gibt das Instrumentelle. Also Frauke würde möglicherweise sagen, ich arbeite, weil ich Geld verdienen muss. Ich treibe Sport, damit ich schlank und fit bleibe. Und ich habe eine Familie, weil ich das Alleinsein hasse. Also in dem Fall würde möglicherweise, wenn wir das Stereotyp gegenüberstellen, dürfen wir das ja tun, da würde nicht von Liebe die Rede sein, sondern von Nutzen. Also ich tue es halt um eines anderen Gutes willen. Aber damit Weltbeziehung gelingt, brauchen wir auf der einen Seite dieses intrinsische Interesse, man kann es auch Liebe nennen, was sowas ist wie eine Affizierung, das bewegt mich, ja, das bedeutet mir etwas, das geht mich etwas an. Aber es muss was anderes hinzukommen, nämlich Selbstwirksamkeitserwartung und natürlich auch Selbstwirksamkeitserfahrung, nämlich nicht nur die Kinder bedeuten mir was, sondern ich erreiche die auch. Also es ist nicht nur das da draußen, das Spiel, die Kollegen, die Familie, die Kinder erreichen mich, berühren mich, bewegen mich, sondern ich erreiche und bewege da draußen auch jemanden oder etwas. Das sind diese beiden Seiten, die ich als Resonanzdraht beschreibe. Dann habe ich es mal ein bisschen postmodern versucht zu sagen, es ist diese doppelseitige Bewegung, die das Moment einer gelingenden Weltbeziehung ausmacht, nämlich der Affekt, adfackere oder affickere, etwas berührt und bewegt mich und die Emotion, die nach außen gehende Bewegung, ich erreiche oder bewege dort draußen auch etwas. Es ist eine doppelseitige Bewegung, die ich als Resonanzbeziehung beschreiben will, was ich gleich darlege. Meine These ist, eine gelingende Weltbeziehung und damit ein gelingendes Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass die Welt, die soll hier die subjektive, die objektive und die soziale Welt gleichermaßen sein, als sowas wie ein Feld von erregenden, interessanten Herausforderungen und Möglichkeiten erscheint und dass das Weltverhältnis als atmend, antwortend oder verflüssig erscheint, dass sich Subjekt und Welt wechselseitig zu berühren vermögen. Und der Gegenbegriff wäre dann, dafür möchte ich den Begriff der Entfremdung verwenden. Eine Entfremdungsbeziehung ist, wenn mir die Welt kalt, tot, stumm, starr, leer vorkommt. Und natürlich, Menschen, die sich als unglücklich beschreiben, werden genau das sagen. Irgendwie ist da draußen, scheint mir alles so tot und in mir ist auch alles tot. Und deshalb mache ich das jetzt mit zwei Begriffen. Ich möchte Resonanz und Entfremdung als die beiden Weisen gelingender oder misslingender Weltbeziehungen einander gegenüberstellen. Und ich glaube, dass man Weltbeziehungen als resonant beschreiben kann. Das ist das, was ich beschrieben habe mit diesen beiden Seiten, Affekt und Emotion. Oder als indifferent, ich lebe in einer Welt, die mir gleichgültig, schweigend, still gegenübersteht. Oder sogar als repulsiv, ich lebe in einer feindlichen Umgebung. Und Heikes Weltbeziehung ist jetzt durch die Ausbildung und Erhaltung stabiler Resonanzachsen gekennzeichnet, in der sie eben die Welt als entgegenkommend erfährt. Ja, die Familie ist für sie eine Resonanzachse, die Arbeit ist eine Resonanzachse und dann vielleicht auch der Sport. Womöglich singt sie auch im Chor und macht andere Dinge. Wo sich Resonanzachsen ausbilden, ist natürlich einerseits zwischen den Individuen verschieden, ja. Und es ist auch verschieden zwischen den Kulturen. Ich will natürlich nicht sagen, für alle Menschen kann Formel 1 oder Heavy Metal oder sonst etwas eine Resonanzachse sein, aber in der modernen Kultur kann es das werden. Und das Polareis, das uns als schweigend kalt, sogar feindlich erscheint, kann für den Polarforscher sowas wie eine Resonanzachse sein. Also auf der Ebene, was konkret Resonanzachsen sind, bin ich für Pluralität, individuelle Differenzen. Aber bei der Tatsache, dass menschliches Leben dort gelingt, unbedingt, wo es in Resonanzbeziehungen gelebt wird. Dort bin ich sozusagen Universalist. Und das Problem, was Frauke hat, ist nicht, dass sie zu wenig Ressourcen hat. Es ist noch nicht mal, dass sie keine Konzeption des Guten ausbilden oder umsetzen kann, sondern dass ihre Weltbeziehung stumm bleibt. Die Welt wird für sie nicht sprechend. Und um das dann nochmal zusammenzufassen, kommt man auf zwei Begriffe. Fraukes Weltbeziehung würde ich mit dem Begriff der Entfremdung zu beschreiben versuchen. Es ist eine Form der Beziehung, eine Form der Beziehung zur Welt, in der diese als starr, stumm oder indifferent bzw. als feindlich erfahren wird. Der Zustand des Burnout, der mich nicht nur interessiert vor dem Hintergrund der Tatsache, dass er immer häufiger diagnostiziert wird, sondern auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass er uns so elektrisiert. Burnout ist ein kulturelles Thema geworden. Warum? Meiner Ansicht nach, weil der Zustand des Burnouts das Verlöschen, das Verstummen aller Resonanzachsen bezeichnet. Jemand, der im Burnout fällt, Frauke wäre da wahrscheinlich bedroht, alles das erreicht mich nicht mehr. Jemand in der Depression oder im Burnout beschreibt die Welt genau so, da draußen ist alles tot, stumm, kalt und leer und in mir auch. Ich spüre mich sogar selber nicht mehr. Was ist passiert? Der Resonanzdraht schwingt nicht mehr. Und deshalb ist jetzt irgendwie klar, dass Resonanz des Gegenkonzeptes, das ist nicht ein emotionaler Zustand, sondern eine Form des Bezogenseins auf Welt, eine Form der Weltbeziehung, die durch intrinsisches Interesse einerseits, durch Selbstwirksamkeitserwartungen andererseits bestimmt wird. Und was da passiert, ich glaube, man kann es genauer beschreiben. Es ist eine Form von Subjekt- und Weltbeziehung. Jetzt können Sie sagen, ja, der Rosa ist ein alter, kartesianischer Dualist. Erst ist das Subjekt da, dann ist da die Welt. Und die Frage ist jetzt, wie sind die aufeinander bezogen? Aber das muss man nicht so denken. Ich denke es auch nicht so. Ich glaube, die Beziehung, die Resonanz oder überhaupt die Form der Beziehung geht dem, was dann als Subjekt und Welt sich ausdifferenziert, vorher. Kann man mit der Phänomenologie, mit Merleau-Ponty, Sie können es auch mit Mead machen, aber der Einfachheit halber will ich jetzt nochmal trotzdem das so beschreiben. Subjekt und Welt treten so in Kontakt, dass sie sich wechselseitig geradezu verwandeln. Das ist nicht ein Moment der Weltaneignung, wie im Vergrößern von Ressourcen, sondern ein Moment der Weltanverwandlung. Ich kann mir zum Beispiel, um nochmal Bildung zu nehmen, Techniken aneignen, Gedichte zu interpretieren. Ja, das ist Aneignung. Ich kann Versschema bestimmen, Reimschema, Strophe, Rhythmus, Epoche, ist die Metaphern und die Bilder identifizieren. Ich habe mir das alles angeeignet. Ein Gedicht anverwandelt habe ich, wenn das Ding zu mir zu sprechen beginnt. Ja, wenn es mich berührt. Bei Gedichten scheint es mir völlig klar zu sein, wo die Differenz ist. Auch zwischen Kompetenz als etwas Angeeignetes und Anverwandlung als etwas, was zu mir zu sprechen, zu atmen und zu leben beginnt. Und eine Resonanzbeziehung soll also die Form der wechselseitigen Anverwandlung sein, wo Welt und Subjekt sich so gegenübertreten, dass es zu einer Verwandlung, zu einer Veränderung kommt. Und es ist immer gekennzeichnet durch das Moment des Unverfügbaren. Es lässt sich nicht mit instrumentellen Mitteln sicherstellen, dass eine Resonanzerfahrung oder eine Resonanzbeziehung eintritt. Für viele ist zum Beispiel Musik eine Resonanzachse. Vielleicht sind sie großer Wagner-Fan oder Pink Floyd. Pink Floyd touren nicht mehr, sagen wir AC/DC-Fan. Und dann gehen sie an das Konzert, ja, was nur selten ist. Sie haben Karten für Bayreuth oder AC/DC sind auf der letzten Welttournee und sie machen alles, stellen alles sicher, dass es jetzt eine ganz tolle Erfahrung wird und es kann sein, sie gehen dahin und alles schweigt. Ja, sie fragen sich, was mache ich hier? Genau das passiert einem unter Umständen. Also es ist diese Form einer Verflüssigung des Weltverhältnisses, die sich nicht komplett instrumentell verfügbar machen lässt. So, letzter Schritt. Wie sieht es mit der Technik aus? Oder was für eine Rolle spielt Technik in diesen Formen von Weltbeziehungen? Es scheint mir völlig klar, dass die große Attraktivität und Verheißung der Technik die ist, dass sie unsere Weltreichweite vergrößert. Ja, Technik ist das, mit dessen Hilfe wir Welt in Reichweite bringen. Mit dem Auto können Sie von Essen eben nach Düsseldorf fahren heute Abend, wenn Sie wollen. Und zu Fuß könnten Sie das nicht. Und mit dem Handy machen Sie die Welt erreichbar und mit dem Fernsehen bringen Sie die Bilder herein. Und es gibt fast keine Technik, die uns nicht hilft, Welt zu erschließen. Mit dem Mikroskop bringen wir Welt, die Mikrowelt in Reichweite, mit dem Teleskop die Makrowelt in Reichweite. Und Technik macht Welt natürlich auch verfügbar. Ich kann die Bilder und die Informationen jetzt abrufen. Durch dieses Verfügbarmachen und Fixieren wird natürlich das Moment der Aneignung betont. Technik erlaubt es uns, Welt anzueignen und verfügbar zu machen. Und das ist im Prinzip erstmal eine stumme Form der Weltbeziehung. Ja, nicht eine, oder jedenfalls noch nicht eine Form der resonanten Weltbeziehung. Und darüber würde ich gerne leidenschaftlich und lange diskutieren. Welche Probleme darin liegen in einem technikvermittelten Weltbezug, ob damit möglicherweise Resonanzverlust einhergeht. Es gibt eine ganz lange kulturkritische und kulturpessimistische Traditionslinie, die immer das vermutet. Ja, die Medialisierung, das Dazwischentreten der Technik zwischen Mensch und Welt, der Bildschirm zum Beispiel, vermindert die Resonanzfähigkeit. Die ganze Diskussion über Face-to-Face-Kontakte lebt, glaube ich, von dieser Idee, dass zwischen uns was anderes passiert. Der Resonanzdraht leichter in Bewegung kommt, wenn wir uns wirklich sehen, als wenn wir es nur über den Bildschirm tun oder nur über E-Mail oder so. Ja, und jetzt kann man darüber streiten. Die einen sagen halt ja, die anderen sagen nein. Ich finde, was klar ist, ist, dass Technik einerseits die Angst vor dem Weltverstummen massiv befördert hat. Diese Idee, technisch instrumentell weltverfügbar zu machen, hat immer den Reflex ausgelöst zu sagen, ja, aber dabei kommt es auch zu sowas wie Entfremdung, Entzauberung, Verdinglichung, instrumentelle Kontrolle über die Welt, die Resonanzbeziehungen untergräbt, ne, die stumme Weltbeziehungen zu den dominanten Weltbeziehungen macht, aufgrund des Versuchs der Verfügbarmachung. Aber es ist auch klar, dass Technik die Möglichkeit hat, Resonanzachsen überhaupt erst zu stiften. Wenn jemand sagt, Musik ist für mich das Wichtigste, wenn ich den CD von Wagner oder von AC/DC höre, dann habe ich das Gefühl, ich bin mit meinem Körper, übrigens da ändert sich sogar die Körperhaltung in der Art, man kann Resonanzerfahrungen, glaube ich, körperlich sichtbar machen, in der Art, wie wir atmen, in der Art, wie wir stehen, möglicherweise sogar über neuronale Prozesse. Und da kann man also sagen, Resonanzbeziehungen, ich erfahre das Leben als resonant, wenn ich eine CD höre. Und da haben Sie natürlich die Technik. Ja? Technik stiftet in dem Fall eine Resonanzachse. Und sie erhält vielleicht Resonanzachsen über Skype oder so. Wenn Sie eine soziale Resonanzachse zu Ihren Familienangehörigen haben, die jetzt in Australien sind, dann ist Technik das, was Resonanzbeziehungen erhält. Also, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, wie Technik mit dem guten Leben zusammenhängt, braucht man eine saubere und elaborierte Analyse oder eine Kritik der technischen Resonanzverhältnisse. Die kann ich jetzt aber in den letzten 10 Sekunden nicht mehr liefern. Vielen Dank fürs Zuhören.
Aber ansonsten hat er ja eine Menge von Theorien, Ideen und Beispielen in seinen Vortrag gepackt. Der Redner Hartmut Rosa, Soziologe von der Universität Jena. Das war's von uns für heute. Ihr könnt diesen Hörsaal natürlich wie gewohnt nachhören oder auch runterladen auf www.deradiowissen.de. Katja Weber wünscht euch, um bei Hartmut Rosa zu bleiben, noch einen resonanten Abend mit einem vibrierenden Draht zu eurer Umwelt. Bis morgen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.